Deutschlandfunk Kultur heute.
Als der heute 90 Jahre alte Zero-Künstler Heinz Mack Mitte der 70er Jahre noch einmal in die algerische Sahara ging, da sah er aus wie ein Astronaut. Er hatte einen silbernen Anzug an, hielt eine Art silberne Fahne hoch in den heißen Wind. Er modellierte mit Licht das Licht. Weltraumlook, der war da noch in. Die Wüste ist mein Atelier, sagte Heinz Mack dazu mal pathetisch. Wäre Juri Gagarin Künstler gewesen, als er vor 60 Jahren am 12. April 1961 als erster Mensch ins All flog, hätte er vielleicht gesagt, der Weltraum ist mein Atelier. Heute werden in seinem Namen Pop- oder Punk-Partys gefeiert und er ist nicht nur als Graffiti auf Moskauer U-Bahn gegenwärtig. Gagarins Bedeutung für die Kultur und auch das geteilte Deutschland, das besprechen wir hier im Verlauf von Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Unser erstes Thema führt uns aber auf die Bühne. Bluttrinkende Eliten und Kinderhändler rund um Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und Donald Trump hingegen als Heilsbringer, der die Welt davor bewahrt. Das ist kein absurder Krimi, sondern Teil von Verschwörungstheorien, die unter dem Label QAnon im Netz kursieren. Und dem Phänomen widmet sich seit gestern Abend ein dreiteiliger digitaler Themenabend auf Pakt Zollverein, einer Tanz-, Kunst-, Performance-Einrichtung in Essen. Und im Zentrum steht die Vorstellung von This is not a game von Arne Vogelgesang. Leitender Gedanke, der Kult um QAnon hat verblüffend viel mit Videospielen und der Gamifizierung unseres Lebens zu tun. Dorothea Markus war dabei.
Kein Verstand weiß genau, was sich hinter Q verbirgt. Es hat auf alles eine Antwort und ist überall. QAnons, die wie die Strahlen der Sonne wirken, den Menschen Hoffnung und Zuversicht schenken.
Liebe, Hoffnung, Erlösung. Mit diesem salbungsvollen Ausschnitt aus einem Telegram-Video beginnt der einstündige Filmessay This is not a game von Arne Vogelgesang über das Phänomen QAnon. Er stellt einen ganz neuen und verblüffend schlüssigen Instrumentenkoffer bereit, um jene seltsame Online-Sekte zu erklären, deren Verbreitung durch die Pandemie noch befeuert wurde. Vogelgesang erklärt QAnon mit einem Grundbedürfnis, der Sehnsucht des Menschen in Parallelwelten zu versinken, sich auf Sinnsuchen zu begeben und sich spielend mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Ein wahrhaft theaterrelevanter Gedanke.
Ein erwachtes Wesen, welches in die Schöpfung vertraut, zum höchsten Wohle von allem.
Den sektenartigen QAnon-Kult um Donald Trump, seine größte nicht-englische Community ist übrigens in Deutschland zu finden, leitet Arne Vogelgesang aus der explodierenden Gaming-Industrie her, der immer stärker werdenden sogenannten Gamifizierung aller Lebensbereiche, die sich im Tindern, Weightwatchen, Paybacken ausdrückt und in sogenannten LARPs oder ARCs, online-basierten Rollenspielen, Schnitzeljagden oder Schatzsuchen. Der Ursprung war ein angeblicher FBI-Agent, der unter dem Pseudonym Q postete.
Es war der Sommer vor der Präsidentschaftswahl in den USA und die User des Politikboards Poll auf 4chan waren hungrig auf schmutzige Geschichten über die politische Gegnerin Trumps. So kündigte im Juli 2016 ein User als FBI-Mitarbeiter alle Fragen der übrigen Anons wahrheitsgemäß beantworten zu wollen. Ask me anything. Perceptions shape reality. Wahrnehmung formt Realität.
Bald überschwemmten angebliche Wahrheitsschnipsel von weiteren angeblichen Insidern das Netz. Politisches Entertainment für spielhungrige Donald-Trump-Anhänger.
Und hatte dabei die Praktiken Leaken und Whistleblowen als Spielformen integriert, als eine Art politisches Theater.
Enjoy the show.
In komplexer Dichte mit einem Gewitter aus Bildschnipseln und Videoausschnitten erläutert Arne Vogelgesang, wie dabei immer mehr das Raunen von sexuellem Kinderhandel der Eliten die Chats überschwemmt, antisemitische Ritualmordlegenden aktualisiert werden, einhergehend mit den Q-Drops, also vermeintlichen Infohäppchen, an denen sich die spielwütige Jüngerschar dann abarbeitet. Befeuert von keinem Geringeren als Donald Trump selbst.
Am 6.10.2017 sagte Donald Trump bei einem Pressefototermin mit hochrangigen Militärs, während er ein Zeichen in die Luft malte. Wissen Sie, was das hier darstellt? Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Es ist atemberaubend schlüssig, Vogelgesangs Erklärungen zu lauschen. Er führt aus, wie stark die QAnon-Bewegung von den Prinzipien der Computerspielbranche inspiriert ist. Die QAnon-Anhängerschar arbeitet mit Spieleschnipseln am großen Bild einer Weltverschwörung. Im Netz wächst dies exponentiell zu einer weltweiten Bewegung.
Q ist ein Spiel, das die Wirklichkeit umschreibt, und zwar in Form einer kollektiven Fanfiction.
Vogelgesang erläutert, wie verdeckte Strippenzieher in dieser totalen Spielimmersion paranoide Denkstrukturen triggern. Ein Vorgang, der in deutscher Öffentlichkeit seit Pandemieausbruch bei vielen prominenten Corona-Leugnern zu beobachten ist. Das hat ein ungeheuer manipulatives Menschenfängerpotenzial und berührt zutiefst auch das Thema Kultur. Immer stärker dringen Computerspielprinzipien in alle menschlichen Lebensbereiche ein. Nicht nur Geheimdienste oder Werbeindustrie, auch Theater und bildende Kunst arbeiten zunehmend damit. Am Schluss dieses komplexen Themenabends, den wirklich niemand verpassen sollte, fasst Arne Vogelgesang dann noch einmal präzise die Gefahr zusammen, die diese Rundum-Gamification bedeutet.
Die Vereinnahmung realer Probleme schadet dem tatsächlichen Kampf gegen die Ursachen dieser Probleme. Die Erfindung von Hoffnung saugt jene Kraft auf, die es bräuchte, um die Welt so zu gestalten, dass sie mehr Grund zur Hoffnung böte.
Das Phänomen QAnon. Dorothea Markus berichtete. In der Londoner Botschaft von Ecuador, da erhielt er 2012 politisches Asyl. Der australische Journalist und Politaktivist Julian Assange. Auf seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlichte er geheime amerikanische Militärdokumente zum Afghanistan-Krieg und Kriegsverbrechen im Irak. Für die USA gilt er als Staatsfeind, der ausgeliefert werden soll. London verweigert das, hält ihn aber in Haft. Es geht dabei immer auch um Presse- und Meinungsfreiheit und um Einschüchterung. Und damit ist das zugleich dann auch schon ein Fall für die Kunst. Denn das Ensemble Modern hat heute Morgen per Livestream eine Matinee ausgestrahlt. Und zwar Iris Ter Schipphorst, Doku-Stück Assange, Fragmente einer Unzeit.
I'm sure that the whole house will welcome the news this morning. That the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Yeah.
2019 in Amsterdam, also uraufgeführt, jetzt die deutsche Erstaufführung. Michael Struck-Schlohn hat sich das angeschaut für uns, Herr Struck-Schlohn. Da hat sich ja seit 2019 noch nicht viel politisch getan. Warum ist das Stück in Ihren Augen aktuell?
Ja, das stimmt. Julian Assange ist immer noch im Gefängnis. Es gab da ein Gerichtsurteil im Januar, dass die Briten ihn nicht ausliefern wollen, aber die Amerikaner bleiben dran. Ich denke, was sich wirklich geändert hat, und das wurde auch bei dieser Matinee, wo das eigentlich sehr deutlich ist, dass man die Pandemie genutzt hat, also die letzten, naja, wie gesagt, anderthalb Jahre, ein Jahr und zwei Monate genutzt hat, um einfach autokratische Regimes in aller Welt zu installieren oder festzuzurren. Und das bedeutet natürlich auch für die Meinungs- und für die Pressefreiheit, dass sich viel getan hat, dass es immer weniger Freiräume gibt für Journalisten, dass die digitale Überwachung immer stärker wird, wenn man an China denkt. Aber es haben sich auch Proteste dagegen formiert. Also wenn man an Belarus, Myanmar oder Argentinien denkt. Also die weltpolitische Weltlage hat sich verändert und man sollte nochmal auf dieses Stück schauen.
Doku Musik Theater war das. Moderiert hat diese Veranstaltung der Schriftsteller Ilja Trojanow, der sich gegen staatliche Netzüberwachung, Abbau von Bürgerrechten einsetzt. Wie ist er dabei in Erscheinung getreten?
Also es war ein ganz klassisches Setting. Das Ganze spielte in der Ensemble-Akademie, das Ensemble Modern am Osthafen in Frankfurt, unterm Dach sozusagen. Und Ilja Trojanow stand mit einigen Studiogästen, aber auch vor einer Zoom-Leinwand stand er an Bistrotischchen. Also das war jetzt nichts besonders Aufregendes. Ilja Trojanow ist ein ruhiger Mensch, der hat vor einem Jahr einen Roman, Doppelte Spur, herausgebracht. Da ging es auch um die Geheimdienste in Ost und West. Also er kennt sich gut aus mit diesem Thema Überwachung, Geheimdienste, Pressefreiheit. Aber er hat das Wort eigentlich seinen Mitstreitern überlassen. Da war zum Beispiel Moussa Djangari aus dem Niger, der Generalsekretär des Journalistenvereins. Und er hat natürlich auch von, trotz Demokratisierungsprozess in den letzten 30 Jahren, von herben Rückschlägen für die Pressefreiheit gesprochen. Da war Barbara Unmüßig zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung, die eben auch gesagt hat, dass die autokratischen Systeme eigentlich diesen Gürtel immer enger ziehen. Also es gab verschiedene Veranstaltungen oder verschiedene Interviews, vorproduzierte Sachen rund um dieses Musikstück von Iris der Schipphaus im Zentrum.
Politische Stücke über New Yorker Terroranschläge hat sie schon gemacht. Wir haben eingangs ein kleines Stück gehört. Da hört man Sopranstimmen, man hört Dokumente aus dem Radio und Fernsehen, man hört Bläser, man hört einen stampfenden Rhythmus. Was ist das? Konzertmusik, Doku-Theater, theatralisch befriedigend?
Ja, theatralische Konzertmusik, ich würde es einfach mal zusammenfassen. Es gibt eine Stimme, Sarah Maria Sun, die ist wirklich Expertin dafür, mit ihrer Stimme umzugehen, da einfach auch virtuos verschiedene Effekte rauszuholen. Das Grundprinzip war eigentlich sie gegen den Rest der Welt, sprich in diesem Fall gegen das Ensemble Modern. Und dazu gab es noch elektronische Zuspielungen. Das waren teilweise Dokumentartöne, teilweise war es auch nachgestellt, also das, was wir eben gehört haben, da im britischen Parlament. Das war eigentlich nachgestellt. Und die Dynamik war eigentlich, dass diese Einzelstimme, sprich Julian Assange, der ja durchaus eine zwiespältige Figur ist, nur durch seine persönlichen Eitelkeiten. Und am Ende hat er WikiLeaks ja auch verraten, wie ein Mitstreiter meinte. Aber
Daniel
Domscheit-Berg
wirft ihm das vor, er sei ein Narzisst.
Ne? Ja, genau. Der war eben auch dabei mit einem Interview. Das wirft er ihm heute auch noch vor. Und diese Einzelstimme aber wird immer mehr erdrückt quasi. Durch die große Masse.
Ganz kurz und schnell eine musikalische Paraphrase darüber, Worte und Töne zu finden in bedrohter Zeit. Würden Sie das so zusammenfassen wollen?
Ich würde sagen, dieses Stück von Iris der Schipphorst war nicht der ganz große Wurf. Es war eher ein klassisches Stück. Wie geht man daran mit O-Tönen, mit Ensemblemusik, die doch auch krasse Akkordballungen und sowas hat. Aber im Grunde war es insgesamt eine etwas altmodische Veranstaltung. Und ich hätte mir vom Ensemble Modern eigentlich, die ja immer mit riesiger Technik auf die Bühne gehen können, ich hätte mir ein bisschen mehr Fantasie eigentlich bei den heutigen Internetmöglichkeiten gewünscht.
Assange, Fragmente einer Unzeit. Das Ensemble Modern hat das vorgeführt, die Komposition von Iris der Schipphorst und Michael Struck-Schlohn berichtete. Die Sowjetunion jubelte damals. Nach dem Satelliten Sputnik 1957, dem ersten Lebewesen der Hündin Laika an Bord von Sputnik 2, war auch der erste Mensch, der ins All startete, ein Russe. Am 12. April 1961, vor 60 Jahren. Da umrundete der junge Juri Alexejewitsch Gagarin in 108 Minuten die Erde. Er wurde zum Idol und in vielen Hauptstädten des Ostblocks gefeiert. Der Wettlauf der Blöcke ums All hatte begonnen. Heros, Bote der Zukunft, neuer Mensch. Darüber habe ich mit dem Slawisten, Literatur- und Kulturwissenschaftler Matthias Schwarz gesprochen. Er hat es zur Spur des Sputnik veröffentlicht und ihn gefragt, wie kommt es eigentlich zur anhaltenden Popularität Gagarins?
Da kommen viele Sachen zusammen. Wenn man das heutige Russland nimmt und den postsowjetischen Raum, da muss man sagen, das war in der Nachkriegszeit wirklich die glücklichste Phase und die beste Phase, die der real existierende Sozialismus hatte. Es ging unter Chruschtschow aufwärts und zwar nicht nur sozial, er hat den sozialen Wohnungsbau, man hat heute die verspotteten Plattenbauten ja auch in der DDR noch stehen, aber das hieß für einen Großteil der Bevölkerung, dass sie erstmals eine eigene Wohnung gekriegt haben und sogar mit Warmwasseranschluss. Später kamen dann sogar noch Telefon hinzu oder manchmal auch vom Anfang an. Und hinzu kam, dass es eine kulturelle Öffnung gewesen ist, eine leicht politische. Es gab Freiheiten, die man in der Stalinzeit nicht kannte. Und dann kommt plötzlich dieser Erfolg im Weltraum, wo man zeigen kann, man ist auch international nicht weit hinter den kapitalistischen Staaten zurück, sondern kann Erfolge aufweisen und das ausgerechnet in der Raumfahrt, der Traum vom Fliegen, der Besuch anderer Planeten. Da werden natürlich uralte Träume wachgerufen und die wurden propagandistisch natürlich auch ausgeschlachtet. Der nächste Schritt der Menschheit, der Befreiung des Menschen, jetzt auch von den irdischen Fesseln. und wir lernen im Weltraum laufen. Und dafür steht Gagarin. Und mit Gagarin hatte man Glück gehabt, weil er auch eine ganz andere Körperlichkeit, eine ganz andere Gestik, eine andere Sprache reinbrachte mit seiner Unverkrampftheit. Das war nicht mehr diese steife Newspeak der Partei, sondern das war sozusagen dann auch ein anderer Menschentypus, den er verkörperte. Und all diese Hoffnung hat er vereint. Insoweit ist er als Erinnerungsfigur immer noch bei vielen wach, die damit sozialisiert worden ist. Aber er hat es dann eben auch geschafft, wie so manche Figuren aus der Popkultur in so einer globalisierten Populärkultur heute nicht nur eben in Russland weiter einen Namen zu haben.
Ein Sozialismus mit lächelndem Antlitz. Sie haben gesagt, es fällt in die Tauwetterperiode. Wir wollen nicht unterschlagen, dass es auch das Jahr des Mauerbaus ist. Das heißt, wir haben hier auch ja, die Systemkonkurrenz von Ost und West, der Wettlauf um den Weltraum. Ich möchte mit Ihnen als Slawist, Kultur- und Literaturwissenschaftler, aber vielleicht nochmal den Heldentypus nochmal in Erinnerung rufen. Nicht umsonst haben Sie ja auch ein Buch mit herausgegeben, Kulturheroen, wo er drin auftaucht als Kosmonaut. Also dieser Heldentypus würde Abi Warburg heute noch leben. Ich glaube, in seinem Bilderatlas wäre er aufgetaucht als eine moderne Hermes- oder Prometheus-Figur. Also er verkörpert alles, was mit Fortschritt, Zukunft verbunden wird?
Das hat er tatsächlich auch verkörpert und das wurde auch ausgeschlachtet. Ich glaube, es war das neue Deutschland, das ihn als Icarus abgebildet hat. Da man Fotos des Kosmonauten selber im Raumanzug damals aus Zensurgründen nicht zeigen konnte. Das war natürlich vor allen Dingen ein Mythos, aber dieser Mythos wurde gerne bedient und den haben die Kosmonauten dann auch gespielt. Sie sind dann auch als Himmelsbrüder, als Gäste aus dem Weltraum empfangen worden in der DDR. Also diese Attribute, das spielte die ganze Zeit mit, obwohl sie real ja noch nicht mal Piloten des Raumschiffs waren. Sie waren eigentlich nur Passagiere. Günter Anders hat 63 Mal geschrieben, auch aus Anlass, glaube ich, des ersten Gruppenfluges, das seien lebende Mumien, die da im Weltraum rumgeschossen werden, weil sie ja eigentlich keinerlei eigene Freiheiten hatten. Sie waren ferngesteuert von Anfang an. Aber ja, das hat dem Mythos keinen Abbruch getan.
Ja, ist ein wichtiger Hinweis. Zum Held zählt immer auch die übernatürliche Verklärung. Er war kein begnadeter Pilot, im Gegenteil, aber ich will das jetzt nicht schlecht machen. Er war nur in Anführungszeichen Passagier. Viel gesehen hat er auch nicht. Der berühmte Ausspruch, vom Himmel aus betrachtet ist die Erde blau, den hat er wahrscheinlich eher aus Schlüssellochperspektive gesehen. Sie haben gerade beiläufig was gesagt, was wir mal stark machen müssen. Sie haben, glaube ich, vor 2 Jahren noch für die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen eine Publikation über Gagarin gemacht. Da ist er in den ostdeutschen Bundesländern sehr gegenwärtig, in Gera, Pirna, Chemnitz, Erfurt und so weiter. Klären Sie mich auf, wie kommt das, woran liegt das?
Das kommt, weil er dort auch in eine Periode kam. Wir erinnern heute immer den Mauerbau als ein tragisches Ereignis, als auch ein Versagen vielleicht des Sozialismus, aber für die Parteiführung bedeutete der Fakt, dass die Mauer nun endlich stand und nicht massenweise Leute in den Westen fliehen konnten, auch eine relative Stabilisierung. Und das hat sich auch innenpolitisch ausgewirkt. Das ist die Zeit, wo in der DDR fast ein zweites Tauwetter nochmal einsetzt nach 1961. Biermann hat da große Konzerte, kann auftreten. Da ist man noch optimistisch, dass es mit dem Sozialismus vielleicht doch noch was werden könnte. Und dann kommt Gagarin, er kommt auch nicht alleine, er kommt mit Valentina Tereshkova, der ersten Frau im Weltraum, die ein paar Monate erst vorher im Weltraum gewesen ist. Sie verkörpert die Emanzipation der Frau im Sozialismus. Das sind alles Momente, die eine Rolle spielen. Und da kommt jetzt aus der Sowjetunion jemand, der tatsächlich etwas geschafft hat, was der Westen bis dahin eben noch nicht so schnell geschafft hatte. Das ist natürlich dann auch sehr von der DDR-Führung instrumentalisiert. Sie mussten 2 Jahre warten, das kann man auch noch dazu sagen, bis endlich bis Gagarin selber dann in die DDR kam. Titov war schon davor da gewesen. Und dann werden sie 5 Tage lang vor allen Dingen eben durch Thüringen geführt und es werden ihnen all die Errungenschaften der DDR gezeigt und sie machen das mit Bravour und werden aber auch überall begeistert empfangen.
Wir leben in einer Zeit, wo von Kolumbus bis Kant die Denkmäler gestürzt werden in der westlichen Welt. Aber wenn ich es richtig weiß, in Moskau und in Erfurt, abgesehen davon, dass viele Autobahnringe in den ostdeutschen Bundesländern nach Gagarin heißen, seine Denkmäler stehen, richtig?
Die stehen und die werden wahrscheinlich auch die letzten, die sein, die gestürzt werden. in Moskau muss man dazu sagen, da stehen auch noch alle Lenin-Denkmäler. Also werden erst die Lenin-Denkmäler gestürzt. Gagarin ist, obwohl er damals ein Mann der Partei war und auch diese Rolle mehr oder weniger willig dann auch gespielt hat und mitgemacht hat, hat es aber eben geschafft, gerade nach seinem Tod als die Verkörperung des Traums eines anderen Lebens, vielleicht auch einer Reise in den Weltraum. Bis zum Ende der Sowjetunion war der Beruf des Kosmonauten der Lieblingswunsch aller Kinder gewesen. Diesen Traum verkörpert er weiter und das ist bisher unangetastet. Und außer, dass er mitgespielt hat, gibt es ja im Weltraum auch im Unterschied zu den irdischen Kolonialherrschaften keine Kolonialverbrechen, wenn man vielleicht von dem Weltraumschrott absieht, der dort sich sammelt.
Letzte Frage, Matthias Schwarz, Sie sind Literaturwissenschaftler. In der Science Fiction oder das, was man im Ostblock wissenschaftliche Fantastik nannte, da lebt er fort?
Da lebt er fort als historische Figur. Er war vor allen Dingen wichtig und die Kosmonauten allgemein für den Boom dieser Science-Fiction-Literatur, der in der Sowjetunion sehr viel später einsetzt als im Westen, eben in der Tau-Wetterzeit. Und die Science-Fiction war populär, weil sie diese Träume Wirklichkeit werden ließ, aber auch, weil die Science-Fiction sehr bald ein Genre wurde, was auch alternative Lebensweisen, alternative Gesellschaften oder auch gescheiterte Gesellschaften und Kritik formulieren konnte. Und Gagarin hat sie geliebt und wird in den Werken, wenn sie in der frühen, späten, in der fernen Zukunft spielen, auch immer erinnert werden. Aber er ist jetzt nicht der Hauptprotagonist von vielen Werken. Das eher nicht.
Sagt Matthias Schwarz zu Gagarins Weltraumflug 1961. Und Sputnik heißt ja bekanntlich bis heute ein Impfstoff. Die weltweite Verbreitung von Zorn, Ungleichheit und zunehmender Polarisierung. Sie hat nach eigenen Angaben den britischen Filmemacher Adam Curtis zu seinem neuesten Werk veranlasst, das er als BBC- und YouTube-Reihe präsentiert. Can't get you out of my head. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf. Seit fast 30 Jahren gehört Adam Curtis zu den wichtigsten Filmemachern aus Großbritannien. Er stellt seine Filme sehr schnell, kostenfrei ins Internet. Man kann sie auf seiner Homepage, über YouTube oder auf anderen Plattformen frei abrufen. Und den Sachtext zu seinen Filmen spricht er selber. Rüdiger Suchsland.
Can't Get You Out of My Head. Von Kylie Minogues gleichnamigem Welthit stammt der Titel. Und nicht nur mit dieser offenkundigen Pop-Referenz sagt uns der Filmemacher, dies ist auch ein unterhaltsamer Film, eine kulturgeschichtliche Zeitreise, die Spaß machen soll und die tatsächlich Spaß macht. Dieser Film ist ein monumentales Unterfangen. In 6 Teilen, von denen jeder Teil die klassische Spielfilmlänge überschreitet, bietet Can't Get You Out of My Head eine Geschichte des individualistischen Zeitalters und eine Diagnose der Gegenwart.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
Denn was verbindet unter anderem die radikalen schwarzen Bürgerrechtler der Black Panther mit der Mao-Gattin Zhang Qing, mit dem RAF-Anwalt Horst Mahler, der sich aus einem linken Bürgerrechtler zu einem Rechtsextremen entwickelt hat? Aber auch mit britischen Ehefrauen aus Mittelstandsverhältnissen, die in den 60er Jahren für ihr Recht eintraten, sich scheiden zu lassen. Oder mit ihren Kindern, der westeuropäischen Mittelstandsjugend, die alle etwas Kreatives arbeiten wollen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist der Individualismus. Die Vorstellung, dass jeder Einzelne ein unverwechselbares Selbst hat, das sich ausdrücken muss. Und dieser Ausdruck, diese Selbstexpressivität sind Ziel und Sinn des Lebens. Curtis ist einer der wichtigsten Filmemacher aus Großbritannien. In den letzten 20 Jahren hat er eine ganz eigene und eigenwillige Form von politischem Essayfilm entwickelt, die sich in mancher Hinsicht an die besten Traditionen des britischen Dokumentarfilms und des Free Cinema anschließt. Seine Filme sind von komplexen, assoziativen Montagen geprägt und bieten eine Collage aus atemberaubenden Funden im Archiv, die durch einen Erzählertext zusammengehalten werden. Das Ergebnis ist ein filmischer Bewusstseinsstrom, der Material aus Soziologie, politischer Theorie, Geschichte und Psychologie zu bislang ungesehenen Bildern verbindet, im Stil derart verführerisch, dass es schwerfällt, sich als Zuschauer dem Sog von Curtis' Gedanken und auch seiner Thesen zu entziehen.
These films are a history of how we got to this place. and why both those in power and we find it so difficult to move on.
Das neueste Werk des 65-Jährigen verbindet disparate Elemente und mündet in eine Art Chaostheorie des politischen Bewusstseins. Die antikapitalistische Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre führt zum Fall des Eisernen Vorhangs in den 80ern und zum Triumph des Westens. In den 90ern erlebte die Menschheit den Gipfel der westlichen Idee des Individualismus. Doch zugleich wuchsen Ängste und Verschwörungstheorien und der Wunsch, ihnen Herr zu werden durch Wellness und Selbstoptimierungswahn. Auch der Brexit oder die Wahl von Donald Trump sind hier sogenannte Schmetterlingseffekte. Vielleicht nur ausgelöst durch ein paar dumme Zufälle verändern sie das ganze Bild der Geschichte.
What you felt and what you wanted and what you dreamed of were going to become the driving force across the world.
Zugleich konstatiert Curtis die zunehmende Unfähigkeit der politischen Lager, den ermüdeten Demokratien noch weiterhin eine Zukunftsvision zu geben. So entwickelt sich die Serie auch zu einem Porträt des einstweiligen Scheiterns der Linken. So stellt sich dann die Frage nach der Zukunft der Demokratie und des westlichen Modells von Wohlfahrtsstaat und sozialpartnerschaftlicher Gesellschaftsordnung. In prägnanter und wie gesagt oft genug verführerischer Form erklärt Adam Curtis uns allen, was wir denken und warum wir denken, was wir denken.
And to understand the present, you have to go back and see what happened when those hopes and dreams and uncertainties inside people's minds met the much older forces of power.
Can't Get You Out of My Head von Adam Curtis, Rüdiger Suchsland war das. Heute vor 76 Jahren befreiten US-Truppen die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora. Das Gedenken daran fand unter Corona-Bedingungen statt. Heute mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Heute Vormittag haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und andere bei einem Gedenkakt im Nationaltheater Weimar an die mehr als 56.000 Menschen erinnert, die in einem der größten Konzentrationslager auf deutschem Gebiet von den Nationalsozialisten getötet wurden. Zwischen 1937 und 1945 waren 280.000 Menschen in Buchenwald inhaftiert, darunter Imre Kertész, Jean Améry, Stefan Essel, Jorge Semprún und Eugen Kogon. Heute gibt es nur noch wenige Überlebende, die treffen sich eigentlich jedes Jahr am 11. April in Buchenwald. Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora, hat in Kultur heute erklärt, dass eine Zusammenkunft dieses Jahr nur digital stattfinden kann.
Für die Überlebenden ist das schlimm. Die haben sich dermaßen darauf gefreut, sich wahrscheinlich ein letztes Mal in Buchenwald und in Mittelbau Dora wiederzusehen. Ich habe gerade noch vor 2-3 Monaten eine sehr rührende E-Mail bekommen von Eva Pushtai-Fahidi, die mir schrieb, sie hoffe, dass sie demnächst geimpft ist, um dann so frisch wie nie zuvor mit ihren Kameraden auf dem Appellplatz zu stehen am 11. April. Das wird nur nicht möglich sein und das werden wir nicht ersetzen können. Und in der Tat ist das auch gewissermaßen ein Ausblick auf die Zukunft. Auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann hoffentlich vorbei ist, sind wir dann in einer Zeit, in der es keine Überlebenden der Konzentrationslager mehr gibt.
So der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens Christian Wagner. Zeitzeugeninterviews, historische Dokumentation und mehr findet sich auf der Seite liberation.buchenwald.de. Bob Porter, amerikanischer Musikproduzent, Radiomoderator und Jazzexperte, ist tot. Er starb gestern im Alter von 80 Jahren. Seine Radiosendungen, wie zum Beispiel Portraits in Blue, waren legendär unter Blues-, Soul- und Jazzliebhabern. Bob Porter war außerdem an Hunderten von Alben beteiligt und Autor einer Jazzhistorie. Er liebte unsere Musik und er liebte es besonders, den Jazz mit der schwarzen Gemeinschaft zu verbinden, so Houston Person, ein Saxophonist. Und noch eine traurige Nachricht, der amerikanische Zukunftsforscher John Naisbitt ist tot. Bekannt wurde er durch sein Buch Megatrends, das in den 80er Jahren zu einem Bestseller wurde. Naisbitt gilt als einer der ersten Globalisierungstheoretiker. Er war als Berater für mehrere US-Regierungen tätig und arbeitete für Firmen wie Kodak und IBM. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb John Naisbitt am Donnerstag in seiner Wahlheimat in Velden am Wörthersee. Mit 92 Jahren.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Hier folgen die Nachrichten ausführlich wie gewohnt. Dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Kanzlerkandidatur in der Union. Das Schaulaufen in der Fraktionsklausur. Am Mikrofon von Kultur heute war Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.